Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner.
Die Bevölkerung im Iran zeigt vehement ihren Widerstand gegen das Regime. Ein Jahr nach dem Tod von Mahsa Amini, der jährt sich morgen. Und dass wir in Deutschland darüber berichten, das ist super wichtig, sagt die Aktivistin Elmira Rafisadeh.
Anhänger des Systems sind ja manipuliert durch diese Ideologie. Aber auch die fangen natürlich an, die Lager zu wechseln, wenn sie mitkriegen, wie hart natürlich gegen die eigenen Leute vorgegangen wird.
Also Druck von innen und außen quasi, warum jeder Aufschrei Leben retten kann. Darum geht's heute im Podcast. Und wir gucken nach Indien. Lockdown, Geschäfte zu, Menschen werden isoliert. Klingt alles bekannt, ist aber nicht Corona, sondern Nipah. Ein tödliches Virus ist in Südindien ausgebrochen.
Das Problem ist einfach, man kann es nur symptomatisch behandeln. Es gibt bisher kein zugelassenes Medikament gegen Nipah und es gibt auch keinen Impfstoff.
Welche Symptome die Menschen haben, ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen in Europa, all das klären wir. Und wir reden auch noch darüber, warum die niederländischen Unis weniger Studierende aus Deutschland haben wollen. Das und mehr heute im Update-Podcast am 15.09. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Knapp 4000 Kilometer, so weit liegt die iranische Hauptstadt Teheran, entfernt von Köln. 4000 Kilometer, die Schauspielerin Elmira Efisadeh von ihrem Geburtsort trennen, denn als fünfjähriges Mädchen musste sie fliehen. Gedanklich ist sie aber mittendrin, jeden Tag. Und morgen, schätze ich mal, noch ein bisschen stärker als sonst. Denn morgen am 16. September im letzten Jahr starb die Iranerin Jina Mahsa Amini nach einer gewaltsamen Festnahme durch die iranischen Sittenwächter in Gefangenschaft. Das wisst ihr. Ihr Tod hat eine gewaltige Protestwelle gegen das iranische Regime ausgelöst, bis heute aktiv. Und ich habe mit ihr über diese Situation gesprochen vor der Sendung und sie gefragt, wie ist das für dich? Du bist hier in Köln, aber Teile deiner Familie sind im Iran. Hast du auch eine Chance, mit deiner Familie irgendwie an diesem speziellen Tag Kontakt aufzunehmen?
Theoretisch ja, in der Praxis würde ich das vermeiden, weil natürlich werden alle Kommunikationswege auch kontrolliert und man hat natürlich immer die Sorge, dass was durchsickert. Da muss man extrem aufpassen, um einfach die Angehörigen zu schützen.
Wie ist es denn gerade im Iran? Wie aktiv ist die Protestbewegung noch? Was passiert da weiterhin, um gegen das Regime was zu machen?
Also wir reden ja davon, dass es ein revolutionärer Prozess ist. Und natürlich wird die Bevölkerung durch massive Gewalt aktuell, also oder jetzt insbesondere jetzt kurz vor Jina Mahsa Aminis Todestag, noch mal stärker als ohnehin schon unterdrückt durch Gewalt, durch Verhaftungen. Die Bevölkerung soll natürlich mundtot gemacht werden. Angehörige der Hingerichteten wurden reihenweise verhaftet. Entsprechend ist es natürlich schwierig, aber nicht unmöglich. Und die Bevölkerung zeigt nach wie vor ganz, ganz vehement ihren Widerstand. Das machen sie in alle möglichen Formen. In erster Linie sichtbar ist natürlich der Protest dadurch, dass viele, viele Frauen in der Öffentlichkeit Kopftücher nicht mehr tragen, Hijab nicht mehr tragen und immer freizügiger werden. Das ist in einem Staat, wo 44 Jahre Frauen systematisch unterdrückt wurden und auch wegen einer Haarsträhne, wie im Fall von Jina Mahsa Amini, schon zu Tode gekommen sind, natürlich ein wahnsinniger Akt der Befreiung eben.
Gerade ist es in der Berichterstattung so ein bisschen so, dass gefühlt ein Unwetter die nächste Überschwemmung ablöst. Dann berichten wir gerade über ganz viele verschiedene Krisen und Katastrophen. Der Iran ist ein Tick nach hinten gerückt in der Berichterstattung. Das wollen wir natürlich heute und auch in den nächsten Tagen ändern. Wie wichtig ist das auch, dass die Aufmerksamkeit für das Thema hier in Deutschland da ist?
Das ist sozusagen lebensnotwendig. Also für diesen Freiheitskampf, nur das kann die Bevölkerung schützen bzw. ihnen auch Leben retten. Und natürlich steigt dadurch auch der Druck für die Regierung nach innen und nach außen. Das System fängt an zu bröckeln, je mehr natürlich internationaler Druck aufkommt und je mehr auch im System AnhängerInnen sich abwenden immer mehr. Anhänger des Systems sind ja manipuliert durch diese Ideologie, aber auch die fangen natürlich an, die Lager zu wechseln, wenn sie mitkriegen, wie hart natürlich gegen die eigenen Leute vorgegangen wird, dass Kinder getötet werden, dass Frauen vergewaltigt werden. Jahrelang konnte die Islamische Republik Irans das hinter verschlossenen Türen machen oder wie der Rapper Tomaj sagt, im toten Winkel abhalten. Und je mehr dieser Geschichten und Schicksale öffentlich werden, desto mehr bröckelt das System. Das heißt, es braucht diesen Druck einmal von außen durch die Sichtbarkeit und natürlich auch der Druck von innen, also von allen Seiten im Idealfall.
Der Protest läuft ja jetzt seit einem Jahr und viele Menschen bleiben am Ball, sind weiter aktiv, auch wir reden heute miteinander. Woher ziehst du selber die Kraft, da auch weiter über das Thema zu sprechen und zu sagen, hey, wir müssen da hingucken?
Zum einen muss man sagen, dass die Proteste ja nicht erst seit letztem Jahr begonnen haben, aber sie haben einen Höhepunkt erreicht. In der Islamischen Republik Irans wird schon seit 1979 gegen das Regime und gegen die Regierung protestiert, aber es wurde bis dato immer schon durch Gewalt, durch Hinrichtungen und Massenmorde unterdrückt durch die Regierung. Und jetzt, seit einem Jahr, haben wir das erste Mal die Weltöffentlichkeit, die diese Menschenrechtsverbrechen sieht. Und wir hier in der Diaspora, wir kennen natürlich die Schicksale. Wir haben fast alle innerhalb der Familien oder auch Freunde und Bekannten Hinrichtungen und Fälle natürlich von massiver Gewalt erlebt. Wir sind ja auch nicht ohne Grund hier im Westen oder in Deutschland oder international vertreten, weil wir alle eine Fluchtgeschichte haben, weil wir natürlich von Verfolgung und eben dieser Unterdrückung auch direkt betroffen waren. Und entsprechend ist das natürlich für uns auch absolut wichtig, den Menschen da bei ihrem Freiheitskampf zur Seite zu stehen.
Als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, da hast du gesagt, also sobald ich den Flughafen in Teheran betreten würde, würde man mich direkt festnehmen. Und zwar wegen des Films Teheran Tabu. Du hast dich ganz bewusst entschieden, da bin ich auf jeden Fall am Start. Das heißt, du darfst jetzt gar nicht mehr in den Iran. Was macht das mit dir?
Ja, ich habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, bereits 2017, indem ich an diesem regimekritischen Film teilgenommen habe. Insofern war es eine bewusste Entscheidung, weil ich es wichtiger fand, diese Geschichten publik zu machen und habe dadurch natürlich meine persönliche Situation hinten angestellt. Mhm. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig zu wissen, dass man ganz viele Angehörige vorerst nicht sehen kann. Und natürlich macht uns das auch jetzt in dieser Situation sehr, sehr traurig, weil wir wissen, wie schlimm und schlecht es den Menschen vor Ort geht und wie die Lage ist. Aber deswegen müssen wir umso vehementer dranbleiben und weiter die Stimmen der Bevölkerung sein.
Was wünschst du dir für den Iran?
Ja, das, was wir uns alle wünschen, hoffentlich. Gleichberechtigung, Freiheit, demokratische Werte und dass alle Menschen und die Menschenwürde geachtet wird.
Das sagt Elmira Rafizadeh, Aktivistin und Schauspielerin. Viele Menschen sind ja inhaftiert worden. Einigen droht sogar die Hinrichtung. Einige Todesurteile sind vollstreckt worden, das wisst ihr. Und um auf Einzelschicksale von Inhaftierten und von Hinrichtungen bedrohter Menschen aufmerksam zu machen, können ja Politikerinnen und Politiker in Deutschland seit Ende letzten Jahres politische Patenschaften übernehmen. Was daraus genau geworden ist, das hört ihr jetzt.
Einige Wochen nach dem Tod von Jina Mahsa Amini und dem Beginn der Proteste ging das iranische Regime noch repressiver, gnadenloser und brutaler gegen die DemonstrantInnen vor. Es kam zu tausenden Verhaftungen und Todesurteile wurden schon vollzogen oder standen kurz bevor, sagt Mina Kani, iranische Publizistin und Feministin.
Wir wussten, wenn da die Welt jetzt nicht zuschaut, dann werden wir mit einer sehr großen Hinrichtungswelle im Iran zu tun haben, weil wir halt auch die historische Erfahrung damit gemacht hatten.
Zusammen mit zwei weiteren iranischen Aktivistinnen in Deutschland initiierte Kani Ende letzten Jahres politische Patenschaften für Abgeordnete in Deutschland.
Ich bin sehr froh darüber, dass es dann auch die große Welle in Deutschland innerhalb der deutschen Abgeordneten gemacht hat, weil es hat auf jeden Fall dazu geholfen, dass die Hinrichtungswelle ein bisschen verlangsamt wurde.
Bis heute haben fast 450 Abgeordnete aus Bundestag, den Landtagen und dem Europaparlament eine solche politische Patenschaft übernommen. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Annika Klose. Sie ist politische Patin der iranischen Journalistin Niloufar Hamedi. Die hatte das Schicksal von Jina Mahsa Amini damals publik gemacht und für ihre Zeitung vom Krankenhaus aus berichtet und Bilder der trauernden Eltern Aminis gepostet. Dafür wurde sie anschließend festgenommen. Kontakt hat Klose zu ihr aktuell nicht. Sie weiß nur, Hamedi sitzt im Teheraner Evin-Gefängnis, bekannt für seine Brutalität.
Also ich denke mir auch so oft so, scheiße, also hier geht es halt wirklich um richtig was, dass es halt einfach wirklich de facto um Leben und Tod geht. Also dass es wirklich leider sein kann, dass am Ende ein Todesurteil gesprochen wird. Und das spornt natürlich nochmal extrem viel mehr an, da hinterher zu bleiben. Und dafür haben wir ja auch dieses Patenschaftssystem dann mit ins Rollen gebracht. Die Idee war ja, diese Verbindung herzustellen und dann an den Einzelfällen dran zu bleiben.
Denn die Aufmerksamkeit für Schicksale wie das von Hamedi zu verlieren, das sei ja gerade das Ziel des iranischen Regimes.
Ich glaube, das A und O ist halt einfach wirklich Aufmerksamkeit, 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 um halt den Druck hochzubehalten. Und ansonsten ist, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger alles erlaubt, was einem so einfällt. Hauptsache, es bringt halt Aufmerksamkeit auf den Fall und damit halt auch zusätzlichen Druck aufs Regime.
Klose und ihr Team aus dem Bundestagsbüro checken täglich, ob es etwas Neues zu Hamedi gibt, machen auf Social-Media-Kanälen regelmäßig auf ihr Schicksal aufmerksam, haben eine Veranstaltung zum Thema organisiert und fordern in regelmäßigen Briefen an den iranischen Botschafter in Deutschland die Freilassung Hamedis. Wir schauen ganz genau hin. Das ist das Signal der Patenschaft. Eine Rückmeldung aus der Botschaft hat Klose zwar noch nicht bekommen, aber...
Als es losging mit der Patenschaft, als wir das erste Mal geschrieben hatten, da wurde Niloufar dann plötzlich auch tatsächlich aus der Isolationshaft verlegt in ein anderes Gefängnis, was für immer noch schlimme Haftbedingungen, aber weniger krasse Haftbedingungen bekannt war. Also da hatte sich dann wirklich kurz darauf was an ihrer Situation verändert.
Ob der Brief an die Botschaft dafür ausschlaggebend war, kann Klose natürlich nicht sagen. Sie glaubt aber, wie viele andere Abgeordnete, dass da auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht. Denn auch andere Gefangene, die Paten in Deutschland haben, wurden zum Beispiel auf Kaution freigelassen. Bei wieder anderen wurde eine Berufung zugelassen. Jetzt gerade sind laut Menschenrechtsorganisationen 20.000 bis 60.000 Menschen im Iran wegen der Proteste inhaftiert. Viele BeobachterInnen sprechen zudem von Folter, sexuellem Missbrauch und Willkür gegenüber Betroffenen, sagt ARD-Korrespondentin Karin Senz.
Und ich glaube, man kann sich das nicht wirklich vorstellen, was die Leute auch aushalten, teilweise trotz allem dem noch standhalten und ja, also sich nicht brechen lassen, weil das ist ja doch durchaus eines der wichtigsten Mittel des Regimes, dass man versucht, diese Leute zu brechen.
Der Druck, der durch die politischen Patenschaften aufgebaut wird, der ist dabei nicht zu unterschätzen. Auch als moralische Unterstützung. Und die internationale Aufmerksamkeit, die hilft, um das iranische Regime immerhin etwas unter Rechtfertigungsdruck zu setzen.
Ich hoffe, dass ich halt irgendwie dazu beitragen kann, dass Niloufar am Ende hoffentlich freigelassen wird einfach, so wie sie es verdient hätte, denn sie hat ja nur ihren Job gemacht. Und ein bisschen Verzweiflung ist ehrlicherweise auch dabei, weil das halt am Ende doch sehr begrenzt ist, was man da machen kann.
Eines steht jedenfalls fest. Die politischen Gefangenen in Iran werden, auch dank der Patenschaften, nicht vergessen.
Das sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben, der sich angeschaut hat, was politische Patenschaften bewirken können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr mal eine Zeit lang im Ausland studiert? Es gibt ja viele Gründe, warum man das macht. Neue Leute kennenlernen, neue Sprachen, neue Städten und so weiter. Die Niederlande wollen das jetzt aber ein bisschen begrenzen, die Zahl der ausländischen Studierenden, weil sie sagen, hey, also das ist irgendwie ein bisschen too much. Das richtet sich vor allen Dingen an Menschen in der Grenzregion, die direkt zu Holland quasi wohnen. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, was macht denen denn eigentlich genau Sorge?
Also, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen haben ja eine direkte Grenze mit den Niederlanden und auch aus den nördlichen Teilen von Rheinland-Pfalz ist es einfach nicht weit. Also ist es für viele Abiturienten schon ziemlich attraktiv, in Holland zu studieren. Das könnte schwerer fallen und die direkten Nachbarn beispielsweise in Aachen fürchten, dass das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, wenn das eingeschränkt würde, wenn weniger Absolventinnen eben von niederländischen Hochschulen zur Verfügung stehen. Aber auch in den Niederlanden selbst regt sich mittlerweile Protest gegen diese Entscheidung.
Okay, also finden nicht alle gut. Warum der Protest?
Also zum einen wird in den Niederlanden gerade eine hitzige Debatte über Zuwanderung geführt. Die Kritiker glauben, dass jetzt eben die Studierenden das Ziel sind, vor allen Dingen die aus dem Ausland. Und zum anderen ist mittlerweile in der Grenzregion alles wirklich extrem eng miteinander zusammengewachsen. Es gibt die sogenannte Euregio, zu der mehr als 129 niederländische, aber auch deutsche Städte und Gemeinden gehören, zum Beispiel Osnabrück, Münster oder auf der anderen Seite Twente. Und die Euregio fördert seit Ende der 50er Jahre die Zusammenarbeit und die sehen eben die Mitglieder nun in Gefahr und protestieren, weil sie argumentieren, durch die Hochschulen kommen oder bleiben eben ganz viele Menschen in der Region und deswegen geht es uns hier wirtschaftlich extrem gut und deswegen wollen wir das nicht.
Also ich bin gedanklich noch einen Schritt quasi davor. Ich frage mich noch immer, wo ist genau das Problem? Also weshalb soll die Zahl der ausländischen Studierenden begrenzt werden?
Also weil der niederländische Bildungsminister glaubt, dass die niederländischen Hochschulen bald überlastet sind. Die Zahl ausländischer Studierender hat sich in den vergangenen 8 Jahren ganz steil nach oben entwickelt. Also sie hat sich mehr als verdoppelt, von 115.000 auf 340.000. Und im vergangenen Jahr kamen 40% der Erstsemester schon aus dem Ausland. Also es zeigt, was für ein krasser Anteil das ist. Und die Kritik ist, dass der Ansturm zu Lasten der niederländischen Studierenden gehe, weil zu wenig Platz, zu wenig Betreuung und so weiter. Mhm. Und eben für die bleibt zu wenig übrig.
Okay, also warum sind niederländische Unis so attraktiv?
Warum gehen die Leute hin?
Warum gehen die hin?
Also zum einen haben die Unis einen sehr, sehr guten Ruf. Und für ausländische Studierende gibt es einen riesigen Vorteil, nämlich ein Viertel der niederländischen Bachelor und sogar drei Viertel der Masterstudiengänge sind inzwischen rein englischsprachig.
Das ist
heißt,
gut.
Ich muss nicht noch irgendwie eine andere Sprache lernen. Und fast alle Doktorarbeiten werden auf Englisch verfasst, also eigentlich ein unschlagbares Angebot.
Okay, gut. Ich habe das Ganze jetzt besser verstanden. Ja. Danke dafür. Aber wie soll das jetzt begrenzt werden?
Also die größte Gruppe der ausländischen Studis in Holland, die bilden die Deutschen, die machen knapp 20% unter den ausländischen Studis aus. Und ehrlicherweise fragt man sich da, wie kann man die denn ausschließen? Die EU garantiert ihren Bürgerinnen und Bürgern ja Freizügigkeit. Und diese Frage stellt man sich in den Niederlanden auch. Also man kann nicht einfach sagen, ihr kommt nicht mehr. Also einfach eine Quote für ausländische Studierende einzuführen, geht nicht. Ein Weg wäre daher, dass die Hochschulen dazu verpflichtet werden, mehr Kurse und Prüfungen auf Niederländisch abzulegen, anstatt auf Englisch.
Ach so.
Um einfach zu sagen, na, kannst du es, kannst du nicht, bleibst du weg.
Verstehe. Wie sieht's aus mit Studiengebühren? Ich könnte mir vorstellen, wenn die da jetzt super hoch wären, würde es ja auch abschrecken im Zweifel.
Ehrlicherweise müssen die schon bezahlt werden. Also laut dem DAAD, also dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, sind im Durchschnitt an niederländischen Uni pro Jahr 2.143 Euro an Gebühr fällig von einheimischen und ausländischen Studierenden. Und zusätzlich kann jede Hochschule und dann auch nochmal je nach Studiengang eine Gebühr erheben. Laut DAAD variieren da die Preise ziemlich, aber die liegen in der Regel zwischen 6.000 und 12.000 Euro pro Jahr nochmal zusätzlich.
Holy moly.
Das heißt, es kann sein, dass du fast 15.000 Euro schon mal an Studiengebühren in den Niederlanden bezahlst. Es ist teuer und schreckt ja offensichtlich bisher niemanden ab. Also durchaus ein Weg, der auch nicht unbedingt zum Ziel führt.
Martin Schütz war das. Es gab oder gibt besser gesagt Ärger um die Studiepläne in den Niederlanden. Danke für die Story.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Schulen sind zu, Straßen gesperrt, mehrere Gemeinden im Süden Indiens sind im Lockdown. Es riecht nach Desinfektionsmittel, Menschen tragen FFP2-Masken und das nicht wegen Corona, sondern wegen Nipah. Zwei Menschen sind auch bereits gestorben an diesem Virus, mehrere hundert wurden isoliert. Über die aktuelle Lage in Indien habe ich vor der Sendung gesprochen mit unserem Korrespondenten Peter Hornung in Neu-Delhi und ihn erstmal gefragt, was ist Nipah für ein Virus?
Ja, das ist ein ziemlich tödliches Virus. Das ist schlimmer als viele andere. 40-75% der Leute, die sich infizieren, die sterben. Es wird übertragen von Flughunden, von bestimmten Fledermäusen. Fruchtfressende Fledermäuse sind es. Und die Menschen stecken sich dann über Früchte an, gerade über Fallobst, die irgendwie mit Fledermausspeichel zum Beispiel in Berührung kamen. Auch teilweise über einen Umweg, über Hausschweine. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, das Ganze, die Erkrankung, die man dann bekommt.
Was für Symptome hat man?
Ja, es fängt an mit Atemwegsbeschwerden, mit Husten, also so Grippe-ähnlich und eigentlich auch Corona-ähnlich. Ne? Mhm. Aber das Ganze geht dann über in Schwindel, in Verwirrtheitszustände und so. Das sind Symptome einer Enzephalitis, also einer Hirnentzündung. Und am Ende fallen die ins Koma. Und das Problem ist einfach, man kann es nur symptomatisch behandeln. Es gibt bisher kein zugelassenes Medikament gegen Nipah und es gibt auch keinen Impfstoff.
Bei wie vielen Leuten wurde dieses Virus jetzt nachgewiesen?
Also bisher gibt es 4 bis 6, die gesichert infiziert sind. 2 Menschen sind gestorben. Es gibt mehrere hundert, die als Kontaktpersonen gelten. Auch das kennen wir natürlich von Corona. Die werden beobachtet. Das sind Angehörige, das sind Nachbarn, aber es sind auch Leute aus dem Gesundheitswesen, aus Krankenhäusern.
Was macht die indische Regierung? Lass mich raten, isolieren.
Genau, es gibt 9 Kontrollzonen, also mit Lockdowns. Da sind öffentliche Gebäude geschlossen, Schulen, Behörden und so, Versammlungen sind verboten. So hat man das übrigens auch in vorigen Fällen in den Griff gekriegt. Es gab schon mehrere Ausbrüche von Nipah in den letzten 5 Jahren dort in Kerala. Man verfolgt die Kontakte der Infizierten und will es dadurch einfach in den Griff kriegen. Aber die Nachbarbundesstaaten Tamil Nadu und Karnataka, die wollen inzwischen von Reisenden aus Kerala auch Tests, dass sie eben kein Nipah haben.
Okay, also Nipah ist in Indien jetzt nicht unbekannt.
Nee, es gab eben mehrere Ausbrüche in Kerala. Beim ersten Ausbruch übrigens, da sind 21 von 23 Infizierten gestorben. Das war ein kleiner Ausbruch, aber man sieht eben, wie tödlich das ist. Das ist ein Virus, was man seit Ende der 90er Jahre kennt. Es ist benannt eigentlich nach einem kleinen Ort in Malaysia. Da ist es nämlich zuerst ausgebrochen, in Malaysia und im benachbarten Singapur.
Wir sind ja durch Corona alle sehr alarmiert. Und wenn wir diese Dinge hören, die du gerade sagst, besteht die Gefahr, dass sich das Virus auch ausbreitet, auch in weitere Länder?
Sagen wir mal so, die Gefahr besteht, aber im Augenblick nur theoretisch. Ich glaube, nach dem, was wir wissen, müssen wir keine Angst haben oder gar Panik oder so. Aber es kann uns auch nicht ganz egal sein. Ne? Es gibt mehr Kontakt mit solchen Gegenden als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Kerala ist eine Urlaubsgegend, auch für Touristen aus Deutschland. Aber auch die, wenn sie jetzt schon da sind, müssen keine Angst haben. Aber ich glaube, es ist sicher nicht falsch, das Ganze im Blick zu haben, zu wissen, wo man sich schützen muss und wie man sich schützen muss.
Das Nipah-Virus ist in Südindien ausgebrochen. Die aktuelle Lage habt ihr gerade eingeordnet bekommen von unserem Korrespondenten Peter Hornung in Neu-Delhi.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.